Wichtige Frage, wo können, wo sollen auch zukünftig Rohstoffe herkommen, die wir brauchen, unter anderem für den steigenden Bedarf an Batterien und Energiespeichern. Manche setzen ihre Hoffnungen da in die Tiefsee bzw. auf den Boden der Ozeane, denn dort finden sich viele Metalle, die dringend benötigt werden. Aber Umweltschützer, die warnen, dass durch den Abbau das Ökosystem in der Tiefsee massiv geschädigt werden könnte. Wie solcher Tiefseebergbau in den Weltmeeren also künftig geregelt werden kann und ob es nicht sinnvoll wäre, diese Art der Rohstoffgewinnung erst nochmal aufzuschieben, also sich auf ein Moratorium dafür zu einigen. Darum geht es ab heute bis Anfang August auf Jamaika bei einer Konferenz der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA. Meine Kollegin Stefanie Palk aus der SWR Umweltredaktion hat sich die Chancen und Risiken von Tiefseebergbau angeschaut.
Eine Batterie in einem Stein. So wirbt die kanadische Metals Company für sogenannte Manganknollen und ihren Abbau. Die Knollen liegen wie Pflastersteine in mehreren tausend Metern Tiefe auf dem Meeresboden, etwa in der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii. Sie enthalten natürlich Mangan, aber zum Beispiel auch Kupfer, Kobalt und Nickel. Metalle, wie sie unter anderem in den Batterien von E-Autos stecken. Mit Hilfe des Tiefseebergbaus könnte Deutschland deutlich unabhängiger werden von Importen, sagt Annemiek Fink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR. Sie leitet ein Projekt zur Erkundung der Manganknollenvorkommen im deutschen Lizenzgebiet im Pazifik. Und sie schätzt, dass
ein Abbauprojekt in der Clarion-Clipperton-Zone mit einer Jahresproduktion von 3 Millionen Tonnen Knollen Nassgewicht pro Jahr etwa 7% des jährlichen Nettoimportes von Kupfer in Deutschland abdecken könnte, vielleicht so 60% von Nickel und 80% von Kobalt. Und für Mangan liegen wir da schon bei 300%.
Einerseits. Andererseits sind die Manganknollen Lebensraum für Korallen, Schwämme und Seeanemonen. Auch im Boden wimmelt es von Leben. In der Tiefsee gibt es abertausende verschiedene Arten. Die meisten sind noch unbekannt. Wie die Meeresumwelt trotz Bergbau wirksam geschützt werden könnte, dazu bleiben viele offene Fragen. Umweltschützer fürchten massive Schäden für das Ökosystem. Ist der Tiefseebergbau alternativlos, wenn wir eine Verkehrswende mit E-Autos wollen? Nein, sagt eine Studie des Öko-Instituts Freiburg von 2023 im Auftrag von Greenpeace. Das Bild von der Batterie in einem Stein sieht Geowissenschaftler und Studienautor Andreas Mannhardt kritisch.
Natürlich sind in den Knollen Rohstoffe drin, die man auch in Batterien braucht. Aber man braucht nicht für jede Batterie genau diese Rohstoffe. Zudem können nicht alle diese Rohstoffe aus den Manganknollen so einfach gewonnen werden. Also es ist eher ein Narrativ, das ich eher in die Werbeecke stecken würde und nicht in die Ecke der sauberen wissenschaftlichen Erkenntnis.
Gerade bei den wichtigen Batterierohstoffen Lithium und Graphit könne der Tiefseebergbau nicht weiterhelfen. Kobalt und Nickel könne man zwar aus Manganknollen gewinnen, aber selbst wenn die Industrie Gas geben würde, sei mit nennenswerten Mengen nicht vor 2030 zu rechnen. Und
wir haben heute schon eine Situation, dass ein Großteil der Fahrzeugbatterien für Elektrofahrzeuge kein Kobalt und kein Nickel mehr enthalten, aus preislichen Gründen. Man kann Lithium-Ionen-Batterien bauen, die ohne diese beiden Rohstoffe auskommen. Das geschieht heute schon. Und selbst Tesla setzt in vielen Märkten mittlerweile Batterien ein, die diese beiden Rohstoffe nicht enthalten.
Und Autokonzerne wie BMW, VW und Renault gehören zu einer Gruppe von rund 50 Unternehmen, die sich für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen haben. Auch beim Ausbau der Windkraft gäbe es Alternativen zu Rohstoffen aus der Tiefsee, erklärt Andreas Mannhardt. Nickel und Mangan würden überwiegend zur Veredelung von Stahl eingesetzt.
Und natürlich braucht man für Windkraft Stahl. Aber ob die Windkraft den Rohstoffstahlmarkt so verändern wird, ist die Frage. Und auch hier haben wir viele Möglichkeiten, beispielsweise die Art der Stahlveredelung. Nicht überall brauchen wir rostfreien Edelstahl und damit nicht überall Nickel und Mangan in diesen Mengen.
Annemiek Fink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe stimmt zu. Die Energiewende ist auch ohne Tiefseebergbau möglich. Nur zu welchem Preis, fragt sie. Auch der Bergbau an Land habe erhebliche Umweltfolgen. Für den Kupferabbau in Chile würden ganze Berge abgetragen. Für den Nickelabbau in Indonesien müsse Regenwald weichen.
Und bei der Verhüttung wird Schwefelsäure genutzt. dessen Abfallprodukte zumindest teilweise auch direkt in den Ozean abgeleitet werden. Und vor Neukaledonien, östlich von Australien zum Beispiel, wo auch viel Nickel abgebaut wird, hat das nachweislich die Korallenriffe mit ihrer extrem hohen Artenvielfalt angegriffen.
Anderes Beispiel. Unter einem riesigen Moorgebiet in der kanadischen Provinz Ontario lagern wertvolle Metalle wie Kobalt, Nickel und Kupfer. Aber das Moor speichert auch enorme Mengen Kohlenstoff. Durch den Abbau der Metalle würde massenhaft CO2 frei, warnen Kritiker. Wer diese Metalle für die Energiewende will, dürfte ein Eigentor fürs Klima schießen. Es ist also kompliziert. Ganz ohne Bergbau wird es auf absehbare Zeit nicht gehen. Da sind sich die beiden Fachleute einig. BGR-Expertin Annemiek Fink setzt darauf, dass Tiefseebergbau in Zukunft verhältnismäßig umweltverträglich sein kann, mit den richtigen Regeln und der passenden Technik. Andreas Mannhardt vom Öko-Institut hält Bergbau an Land für die bessere Option.
Jeder Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, Bergbau in dem möglichen Rahmen verantwortungsvoll zu gestalten. Und am Land können wir auch Nachsorge betreiben. Also wir können Minen schließen, renaturieren. Das ist in der Tiefsee in dieser Art nicht möglich. Auch weil die biologischen Zeiträume zur Regeneration viel, viel länger sind.
An Land gäbe es auch Menschen, die sich beschweren, wenn etwas falsch läuft. Ein wichtiges Korrektiv, findet Mannhardt. Gleichzeitig müsse man die Kreislaufwirtschaft hochfahren.
Wir brauchen gute Batterien, die lang halten. Und wir brauchen ein hochwertiges Recycling. Und vorm Recycling idealerweise auch eine Zweitnutzung. Also dass Batterien, die einmal im Verkehrssektor eingesetzt werden sind, wenn sie noch gut sind, vielleicht in Sektoren zweit- oder auch dritt genutzt werden können, wo sie immer noch eine Funktion haben, als Stromspeicher beispielsweise.
Durch hohe Qualität, lange Lebensdauer und Recycling, meint Andreas Mannhardt, ließen sich in Zukunft beträchtliche Mengen an Rohstoffen einsparen.